Wen repräsentiere ich? Das hat Martin vorher in der Einleitung gefragt. Und wie repräsentiere ich? Darum geht es heute auch. Ich meine, Martin hat ja diesen Trainer angezogen, um diesen Coach darzustellen. Aber manche Coaches, die gehen ja auch im Anzug an die Seitenlinie oder die haben unten Trainerhose und oben Hemd oder irgendwie sowas. Wie repräsentiere ich? Und das Letzte, worum es heute noch gehen wird, ist, wer repräsentiert eigentlich Gott? Und das hast du auch schon angesprochen. Und ich glaube, wir verstehen manchmal gar nicht so, wie grundlegend das eigentlich ist für die Bibel. Wer repräsentiert Gott? Wer sind Gottes Repräsentanten? Und für das gehen wir auf die erste Seite von der Bibel. Und wir sind da mitten in der Schöpfungsgeschichte. Gott, der hat alles Mögliche schon gemacht. Das Licht, das Land, der Himmel, Sonne, Mond, Sterne, Tag und Nacht. Die Fische und Vögel und die Tiere auf dem Land. Und was passiert jetzt damit, ist jetzt die Frage. Und ich lese aus 1. Mose 1, oder vielleicht in deiner Bibel heißt das Buch Genesis, Genesis 1, die Verse 26 bis 28. Und da steht: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ja, das ist spannend. Wir erfahren hier im Vers 26, da geht's los, Gott überlegt sich, was macht er jetzt als Nächstes? Da ist, wir haben da so Einblick in den himmlischen Rat, wie da überlegt wird, ja, was passiert jetzt mit dieser Schöpfung? Alles andere in der Schöpfungsgeschichte, das macht Gott einfach. Aber jetzt kommt so, jetzt erfahren wir ein bisschen den Gedankengang von Gott. Und es zeigt uns irgendwie, der Mensch, der wird nicht einfach so in einer Lotterie oder so bestimmt, sodass der jetzt kommt, und dass der auch diesen Auftrag kriegt, den er hier gekriegt hat. Das ist nicht einfach so. Es ist auch nicht, dass Gott den Menschen gemacht hat und dann faul geworden ist, die Schöpfungen zu verwalten, sich dann überlegt hat, jetzt suche ich mir einen Deppen und dann ist das Los halt auf den Menschen gefallen. Nein, er hat sich das zuerst überlegt, bevor er den Menschen gemacht hat, überlegt er sich, hey, jetzt haben wir diese ganze Erde, diese ganze Schöpfung, jetzt brauchen wir noch jemand, der über diese Erde herrscht und der Gottes Ebenbild ist. Und da macht er den Menschen. Genau mit diesem Zweck hat er sich vorher überlegt und den Menschen mit diesem Zweck, mit diesem Hintergedanken hat er das gemacht. Und der Mensch, der wird geschaffen im Bild von Gott. Im Bild von Gott, was heißt das? Das Wort, das gebraucht wird, das ist ja eigentlich, das wird sonst gebraucht eigentlich für Statuen. So Götterstatuen oder so. Oder Statuen von Königen. Wenn die in irgendein Land gehen, das einnehmen und danach nie wieder gesehen werden. Aber die Statue, die wird dort platziert, damit die Leute sich erinnern, das ist unser Chef. Statuen, das ist sowas, das repräsentiert etwas. Und Gott macht den Menschen jetzt so als Statue, also als Bild, oder? Im Bild von Gott ist der Mensch geschaffen. Kann man sich mal überlegen, was bedeutet das, wenn jemand 10 Milliarden Statuen von sich auf der Welt aufstellt? Gott ist jemand, der erkannt werden will. Er will überall auf der Erde repräsentiert werden. Er macht den Menschen sein Bild und sagt, verstreut euch auf die ganze Erde. Ich will auf der ganzen Erde bekannt sein. Das ist euer Auftrag. Wir sollen Gott repräsentieren. Und vielleicht, wenn du Repräsentant gehört hast, hast du vielleicht an die Politik gedacht, dass die gehen da ja, wir wählen da ja Leute und die gehen da in den Nationalrat und die repräsentieren uns da. Und vielleicht hast du dir auch gedacht, ja, manche, die machen das eher gut und manche eher nicht so gut. Repräsentieren ist etwas, das kann man gut machen, das kann man nicht so gut machen. Ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn, sagen wir, das ist ein König auf dem Feldzug und der schickt da Repräsentanten voraus. Sagt, hey, ich komme jetzt da gleich zu diesem Fürst und Repräsentant, geh doch bitte mal voraus und sag diesem Fürst eben, ja, also ich mag ja diesen Fürst und ich brauche jetzt seine Unterstützung, ja. Und ich möchte, dass er seine Truppen bereit macht, dass wenn ich komme, dass die Truppen bereit sind, dass wir dann gleich miteinander losziehen können in diesen Feldzug. Und dann schickt er diesen Repräsentant voraus und dieser Repräsentant soll dann vor diesem Fürst den König repräsentieren, das, was er gesagt hat. Stellt euch jetzt vor, dieser Repräsentant geht zu dem Fürst und sagt, ja, der König hat gesagt, er hat dich gern. Ja, sonst noch was? Ich glaube, nichts Wichtiges. Das ist nicht richtig repräsentiert. Aber es ist manchmal das, was wir tun, wenn wir Gott repräsentieren. Ich habe so ein Video gesehen von jemandem, der evangelisiert. Und dann da kommt er eben zu diesem Punkt, dass er sagt, hey, ja, Gott liebt dich. Und ja, weißt du, ich will jetzt nicht sagen, also, weißt du, Gott liebt dich. Und ich habe mir gedacht, ja, weiß die Person jetzt, was sie machen muss? Weiß die Person jetzt irgendetwas mehr? Weiß die Person jetzt irgendwie, wie sie in diesem Verhältnis zu Gott genau steht? Damit ist nicht alles gesagt, damit ist Gott nicht gut repräsentiert. Und auf der anderen Seite kann man natürlich evangelisieren und jemandem sagen, ihr seid alle Sünder und dann sonst nichts dazu sagen. Und dann hat man genau das gleiche Problem, da ist Gott nicht vollständig repräsentiert. Es geht ja oft darum, wenn jemand Gott nicht kennt, dann sucht man seine Identität in etwas und da kommt man vielleicht zu dieser Person und sagt, hey, Gott will nicht, dass du deine Identität in dem suchst und vergisst irgendwie zu sagen, hey, bei Gott kannst du deine wahre Identität finden. Das gehört wie beides zusammen. Such deine Identität nicht in dem, sondern such deine Identität in Gott. Und auch, hey, dass du geschaffen bist als Bild von Gott, um ihn zu repräsentieren, hey, das ist auch etwas, was Identität gibt. Das ist auch etwas, was man den Menschen sagen kann. Als Repräsentanten von Gott ist es unser Job, auf ihn aufmerksam zu machen, und zwar auf eine Weise, die ihm gerecht wird. Und was wir dann persönlich gern sagen möchten, das muss ein bisschen hinten anstehen, weil unser Job ist es, Gott zu repräsentieren. Für das hat er uns geschaffen. Genau, eben der Repräsentant von dem König, der überbringt dem Fürst vielleicht nicht das, was der König gesagt hat, sondern sagt vielleicht auch noch so ein bisschen seine eigene Meinung dazu. Und das ist, wir sind Bild von Gott, oder? Wenn du dir überlegst, Bild, so ein Bild, das bildet ja etwas ab. Ich habe meinen Führerschein, oder? Und hier, wer ist das? Man sagt ja so, das bin ich, oder? So ein Bild von sich, das bin ich. Aber bin das ich? Das ist ein bisschen Tinte auf ein bisschen Plastik. Das ist... nee, ist nicht so gutes Bild. das ist ja nur ein Bild. Und das ist genau die Herausforderung von den ersten Menschen, dass sie realisieren müssen, hey, ich bin nur ein Bild von Gott. Ich bin nicht Gott selbst. Die erste Versuchung von Menschen ist, Gott sein zu wollen. Es dauert ja nur, man muss einmal blättern und dann kommen wir schon zum Punkt, wo jemand dem Menschen sagt, hey, du könntest sein wie Gott. Und das bringt den Menschen direkt dazu, mit Gott zu brechen. Der Mensch beschließt, nicht mehr Gott und seine Werte repräsentieren zu wollen, sondern selbst zu bestimmen, was gut ist. Das ist ja hier auch. Ihr werdet sehen, was gut und böse ist. Ist das Versprechen von der Schlange an den Menschen, was den Menschen dazu verführt, mit Gott zu brechen, oder? Dass man selbst bestimmen kann, welche Werte man repräsentieren will. Man selbst bestimmen kann, wen man repräsentieren will. Sich selbst, nicht mehr Gott. Und da könnte man denken, ja, jetzt ist es vorbei. Ist der Mensch jetzt noch Ebenbild von Gott? Und es ist ja sehr lustig, weil nur ein paar Kapitel später gibt Gott ein Mordverbot. 1. Mose 9 ist das. Gibt ein Mordverbot und er begründet dieses Mordverbot mit, weil der Mensch im Bild von Gott geschaffen ist. Darum sollt ihr nicht morden. Und das ist, wenn man sich das überlegt, dass das im Bild von Gott geschaffen sein bedeutet, Repräsentant von Gott zu sein, dann macht das absolut Sinn. Also, wenn wir zurückgehen zu diesem König, der diesen Repräsentanten hat, und dieser Repräsentant geht zu dem Fürst, und der Fürst bringt den Repräsentanten um. Das ist Majestätsbeleidigung. Das tut man nicht, das geht nicht. Und das ist das, was dahinter steckt, wenn Gott ein Mordverbot begründet mit, hey, die Menschen sind im Bild von Gott geschaffen. Hey, ihr repräsentiert mich. Und wenn jemand euch umbringt, dann ist das eine Beleidigung an mich, Gott. Diese Ebenbildlichkeit, dass man im Bild von Gott geschaffen ist, das bedeutet eben auch, dass jeder Mensch eine Würde hat. Und es klärt unsere Identität, es klärt, was wir sind und es hat Folgen. Wenn wir Gott repräsentieren wollen, wenn wir ihn gut repräsentieren wollen, dann, wie machen wir das? Da müssen wir gut verstehen, was Gott eigentlich will. Ein Repräsentant, der kann nicht einfach in der Welt rumdüsen und ein paar Dinge vom Hörensagen über den König erzählen, was er gerade so denkt und was er gerade so meint. Nein, er muss beim König gewesen sein, muss den König kennen, muss wissen, was der König will und das muss er repräsentieren. Also, wer den König gut repräsentieren will, muss nahe beim König sein. Und wenn der König eine Memo an alle verfasst, sollte der Repräsentant sie vielleicht lesen. Ihr versteht, worauf ich raus will, aber es geht darum, dass ihr versteht. Es geht nicht darum, einfach Bibel lesen und beten, ja, Gott nahe ist. Es geht darum, das nicht zu machen, damit man es gemacht hat, sondern damit man Gott gut repräsentieren kann, weil das ist unser Auftrag. Und dann weiter. Was ist weiter unser Auftrag? Was ist das mit diesem Herrschen? Der Mensch kriegt hier den Auftrag zu herrschen. Und das hat ein großes Potenzial für Missverständnisse. Weil was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort herrschen hörst? Denk mal rasch nach. Das deutsche Wort herrschen ist meistens negativ geprägt. Meistens haben wir so eine Vorstellung von irgendjemandem, der sein Volk unterdrückt oder irgendwie sowas, ist meistens negativ geprägt. Lass es mal kurz beiseite, wenn es geht. Weil die Worte, die hier benutzt werden im 1. Mose, die sind tendenziell neutral. Also es sind so Worte, die können positiv, negativ benutzt werden. Man muss immer vom Kontext schauen, wie es jetzt gemeint ist. Es gibt ein paar Mal im Alten Testament, da werden sie sehr negativ verwendet, aber dann steht dann irgendwie noch dazu, herrschen mit Gewalt oder so etwas. Darum eben, wir müssen in den Kontext schauen, hey, was bedeutet herrschen hier in diesem Kontext? Und wenn wir in der Schöpfungsgeschichte so ein bisschen lesen, im 1. Mose 2, da wird die Schöpfung von Menschen nochmals aufgegriffen. Und es heißt da über dieses Herrschen, es wird da geredet über die Zeit, bevor der Mensch gemacht wird. Es heißt, da war noch kein Mensch da, um den Erdboden zu bebauen. Also irgendwie geht es darum, hey, die Welt ist da und der Gärtner fehlt. So, der Auftrag vom Menschen, wie er über diese Welt herrschen soll, das ist irgendwie so wie ein Gärtner. Das ist so das Bild, das hier gebraucht wird. Herrschen in diesem Kontext, das bedeutet, dafür zu sorgen, dass die Welt floriert, dass sie aufblüht, dass alles wächst und alles schön ist und alles geordnet ist. Der Auftrag hier ist, der Mensch soll gärtnern, nicht ausbeuten, wie das oft verstanden wird. Und der Mensch, der ist eigentlich die beabsichtigte Lösung für diesen Planeten. Gott, wenn er die ganze Schöpfung anschaut mit dem Mensch, der da über diese Erde herrscht, fällt er das Urteil am Schluss, hey, das alles hier ist sehr gut. Sagt das so. Also es ist nichts grundsätzlich falsch damit, dass der Mensch auf dieser Erde ist und den Lauf der Erde zu leiten versucht. Muss man ja heutzutage sagen, weil heutzutage spricht man ganz oft vom Mensch als Parasiten auf dieser Erde. Aber man muss aber auch sehen, hey, die heutige Generation, wenn sie da rausgeht, um zu demonstrieren, da hat sie schon richtig verstanden, der Mensch, der hat das nicht immer ganz gut gemacht. Das mit dem, die Welt florieren lassen. Die Menschen haben nicht immer dafür gesorgt, dass die Erde floriert, das sagt schon die Bibel selbst. Und manchmal kam dieses Fehlverhalten auch aus einem gewissen Missverständnis darüber, was es bedeutet, über die Erde zu herrschen. Und diese Gleichgültigkeit gegenüber der Schöpfung, das ist natürlich unbiblisch. Also die Natur zu zerstören, das ist Beleidigung gegenüber Gott, gegenüber seiner Schöpfung. Die Erde ist von Gott beabsichtigt und sie ist gut. Es ist einfach unter schlechter Herrschaft. Und man muss verstehen, in der Bibel, Gott möchte die Erde retten. Ja, er möchte alle Menschen retten, aber er möchte auch die Erde retten. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das Wort ist Kosmos auf Griechisch. Also Gott sendet seinen Sohn, um die ganze Welt zu retten. Oder in der Offenbarung, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Oder Paulus schreibt, die ganze Schöpfung, nicht nur die Menschen, die ganze Schöpfung erwartet die Rettung. Oder Jesus, als er auferstanden ist, der hat einen Körper, den man anfassen kann. Er hat einen Körper, der Nahrung zu sich nehmen kann. Und dieser Körper, der fährt in den Himmel auf. Für was braucht Jesus noch einen Körper im Himmel? Weil Gott diese Erde retten will. Weil das die Absicht von Gott ist, den Garten Eden wiederherzustellen, dass wir wieder auf der Erde leben können, in Gemeinschaft mit Gott. Und darum ist es biblisch gesehen unvorstellbar, dass man sagt, hey, die Erde, die ist uns egal, wir kommen ja eh in den Himmel und spielen dort Harfe. Das steht nirgends in der Bibel. Die biblische Hoffnung ist die Auferstehung, dass wir wieder auf dieser Erde leben können. Und darum ist es biblisch das Verlangen nach einer schönen und bewohnbaren Erde, das ist nichts Schlechtes. Das ist in der Bibel angelegt. Und das Problem ist einfach, wenn der Mensch anfängt, die Schöpfung über den Schöpfer zu stellen. Wenn dieses Retten der Natur das Wichtigste wird. Und das nimmt ja zum Teil religiöse Züge an. Schon nur das Retten von der Welt oder der Umweltsünder oder die Mutter Erde. Man kann was Gutes nehmen und es zu Gott machen. Und da ist es nicht mehr gut. Und dann eben, wenn man spricht ja manchmal von diesem ökologischen Fußabdruck. Hey Mensch, schau, dass du möglichst kleinen Fußabdruck hinterlässt. Und das ist biblisch nicht ganz so das, was die Idee ist. Die Bibel möchte, dass du einen möglichst großen Fußabdruck hinterlässt, aber nicht einen ökologischen Fußabdruck, sondern die Welt soll florieren. Sie soll nicht nur die Krise überstehen. Sie soll es nicht nur hier durchschaffen, durch was auch immer jetzt gerade wieder in der Umwelt dran ist. Sie soll es nicht nur darüber hinaus schaffen, sie soll florieren. Der Mensch soll Einfluss haben auf die Welt und schauen, dass diese Welt, hey, dass die schön ist. Also die Bibel, die will noch mehr als diese Umweltaktivisten. Und wie gesagt, in der Bibel ist die Erde auch nicht alles, was wir noch haben. Also Gott will das ganze Universum retten, die Menschen und die Schöpfung. Und eben dieses Herrschen, das hier gemeint ist, ist dafür zu sorgen, dass die Welt floriert. Schauen wir uns nur an, wie Jesus das mit dem Herrschen verstanden hat. Und kommen wir auch noch ein bisschen weiter. Ich lese das noch aus Lukas 22, die Verse 24 bis 30. Da spricht Jesus übers Herrschen. Lukas 22, ab Vers 24. Es entstand auch ein Streit unter ihnen, unter den Jüngern. Wer von ihnen als der Größte gelten könne. Er aber, Jesus, sagte zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und die Macht über sie haben, lassen sich als Wohltäter feiern. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch werde wie der Jüngste. Und wer herrscht, werde wie einer, der dient. Herrschen bedeutet dienen. Denn wer ist größer? Einer, der bei Tisch sitzt oder einer, der bedient? Doch der bei Tisch sitzt. Ich aber bin mitten unter euch als einer, der bedient. Also Jesus sagt, ihr erkennt mich eigentlich an als den Größten und ich diene euch. Ich herrsche, indem ich diene. Und dann sagt er weiter, ihr habt ausgeharrt bei mir in meinen Versuchungen und so übergebe ich euch, wie der Vater mir, das Reich. Also die Herrschaft wird weitergegeben, damit ihr in meinem Reich an meinem Tisch esst und trinkt und auf Thronen sitzt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Also diese Herrschaft, die gibt Jesus hier noch, also die Menschen haben ja schon diesen Auftrag zu herrschen, aber Jesus gibt diesen Auftrag hier nochmals. Sagt aber, hey, herrschen bedeutet dienen. Herrschen bedeutet nicht, dass ich den anderen unterdrücken kann, dass ich ihm alles bestimmen darf, dass ich ihm alles vorkauen darf, dass ich ihm sagen darf, wie er die Welt verstehen muss. Es bedeutet nicht, jemanden in Mündigkeit zu nehmen. Der Mensch ist geschaffen mit der Überlegung, dass er herrscht. Jeder Mensch ist geschaffen mit der Überlegung, dass er herrscht. So herrschen in diesem biblischen Sinne, wie wir es jetzt angeschaut haben. Das ist eine Eigenschaft, die kommt dem Mensch natürlicherweise zu. Er soll herrschen und das hört nicht einfach auf. Und das wird ja dann interessant, wenn wir überlegen, wir stehen ja immer irgendwie in Hierarchien. Das ist nicht, da will ich jetzt nicht sagen, das ist etwas grundsätzlich Schlechtes, darum geht es hier nicht. Einer ist halt der Ältere, der Stärkere, der Reichere, der gewählte Politiker oder so. Darum geht es hier nicht. Wir stehen halt einfach in diesen Hierarchien. Es geht hier darum, wie verhält man sich in diesen Hierarchien. Weil Hierarchien verleiten uns manchmal dazu zu denken, ich bin oben, ich darf herrschen. Er ist unten, er darf nicht herrschen. Und das ist mein Bereich, über den herrsche ich, der ist mir unterstellt, ich herrsche über den und über seinen Bereich. Wenn man sich aber überlegt, jeder Mensch ist geschaffen, um zu herrschen, muss man sich überlegen, hey, ich herrsche vielleicht über diesen Bereich, aber er kriegt vielleicht auch einen Bereich, über den er herrschen darf. In diesen Leadership-Seminaren nennt man das Playfield. Wenn man in der Hierarchie über jemanden steht, dann gibt man ihm so eine Spielwiese. Hey, über diesen Bereich darfst du bestimmen. Und das ist extrem mündig machend. Hey, herrschen, das heißt, dem anderen zu dienen, dass er florieren kann. Und dass er dann auch lernen kann zu herrschen. Sonst lernt das auch nicht, wenn er nicht dann irgendwann mal bin ich weg, dann muss er mich ersetzen, hat nie gelernt zu herrschen, er muss wieder von Grund ab. Nee, er kriegt seine Spielwiese, auf der er lernen kann zu herrschen. Kannst du selbst überlegen, in welchen Bereichen du in Hierarchien steckst. Wir denken manchmal, hey, das hat mit mir nichts zu tun, ich bin ja nicht Chef von einem Unternehmen oder so. Aber schaut euch nur mal zwei kleine Kinder an, so ein großer Bruder und ein kleiner Bruder, wie der große Bruder mit dem kleinen Bruder umgeht. Wenn der große Bruder weiß, der kleine Bruder darf dieses und jenes Spielzeug, mit dem darf er noch nicht spielen. Das ist wie schon eine Hierarchie und dann ist wie schon, wie geht er jetzt damit um, wenn der kleine Bruder da an dieses Spielzeug rangeht. Geht er hin und haut ihn oder was macht er, oder? Wir stehen alle irgendwie in irgendwelchen Hierarchien, oder? Und wir müssen uns, Gott, der wollte nicht Helikoptermutter sein. Dass er diese Herrschaft überhaupt an uns übertragen hat, hey, er wollte Mündigkeit für uns. Und er überträgt diese Herrschaft an uns und wir sollen sie weiter übertragen. Wenn man sich auch überlegt, wie lernt so ein Kind, wenn man jetzt als Eltern Kuchen backt und das Kind hilft. Das ist nicht, weil die Eltern die Hilfe nötig haben, normalerweise. Das Kind, das darf helfen, obwohl es die Eltern eigentlich im Griff haben. Ich glaube, so müssen wir uns das vorstellen mit Gott und den Menschen. Gott hat es voll im Griff, aber er möchte, dass die Menschen einen Teil übernehmen. Genauso wie die Eltern möchten, dass das Kind lernt, Kuchen zu backen, indem dem Kind eine gewisse Verantwortung übertragen wird. Und das ist die Herausforderung, wenn es dann nicht so läuft, wie ich das will, was mache ich dann? Also, es besteht ja das Risiko, dass aus dem Kuchen nichts wird. Dass der Kuchen im hohen Bogen irgendwo hinfliegt und wir nachher keinen Kuchen haben. Was machen wir dann? Und die Verlockung ist ja, das Kind aus der Küche rauszuschmeißen und den Kuchen selbst zu backen. Und dann lernt ein Kind nicht Konsequenzen, weil am Schluss gibt es ja trotzdem einen Kuchen. Das ist ganz spannend, das haben wir in der Psychologie, da hat ein Psychologe da mit einer Mutter gearbeitet, die hat einen Sohn und die wollte, dass dieser Sohn selbstständig lernt, selbstständig auf Prüfungen zu lernen. Und da hat sie den immer machen lassen und halt nachgefragt und nee, ich will lieber gamen. Und dann, als die Prüfung gekommen ist, ist sie dann hingegangen, hat gesagt, so, die Prüfung kommt jetzt, jetzt lernst du. Also hat ihm wie die Verantwortung abgenommen und hat ihn gezwungen zu lernen. Und er hat nie gelernt, selbstständig zu lernen. Der Psychologe hat das gemerkt und hat gesagt, hey, das Problem ist, er hat zu dieser Mutter gesagt, das Problem ist nicht bei deinem Kind, das Problem ist bei dir, weil du deinem Kind diese Verantwortung nicht gibst. Das Kind hat gar nicht erst die Chance zu versagen. Und solange es die Chance nicht hat zu versagen, kann es nicht Verantwortung lernen. Das ist ganz spannend, das ist ganz spannend. Ey, was, wenn es nicht so läuft, wie ich will, in den Hierarchien, in denen ich stehe, was tue ich dann? Bin ich dann immer noch auf der Seite von Mündigkeit oder nehme ich es dann in meine Hand und reiße es an mich, erledige ich es selbst? Genau, in diesem richtigen Verständnis von Herrschen, da steckt das schon mit drin, dass man anderen ermöglicht, selbst zu herrschen. Weil Herrschen, das bedeutet, dafür zu sorgen, dass die Welt floriert, dass meine Mitmenschen florieren, dass ich ihnen diene, dass sie florieren können, dass sie lernen können zu herrschen. Und dann ist ja noch, der Mensch, der hat das ja nicht so gut gemacht. Und Jesus kam ja auf diese Welt und der erfüllt ja das, was diese Menschen hier nicht so richtig gut gemacht hat. Er erfüllt das, ein gutes Bild von Gott zu sein. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also Jesus, der ist dieses vollkommene Bild. Und Jesus ist auch dieser vollkommene Herrscher. Das hat es ja irgendwie gebraucht, weil die Menschen, die haben es irgendwie verbockt. Und jetzt wieder kann man in die Versuchung kommen zu sagen, ja, also das gilt jetzt alles nicht mehr für uns. Jesus ist jetzt gekommen und er ist das vollkommene Bild. Wir müssen nicht mehr Bild sein. Er ist der vollkommene Herrscher. Wir müssen nicht mehr Herrscher sein. Ich gehe mal ganz an den Schluss von der Bibel. Am Schluss von der Offenbarung, fast ganz am Schluss von der Bibel, Offenbarung 22, die Verse 3 bis 5. Das möchte ich noch lesen, dass wir das verstehen mit der Herrschaft. Wie wird es sein, ganz am Schluss? Offenbarung 22, Vers 3. Und der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Also seine Jünger werden ihm dienen, Gott. Und sie werden sein Angesicht schauen und auf ihrer Stirn wird sein Name stehen. Irgendwie so Gott repräsentieren. Steht da drauf. Wir gehören Gott. Keine Nacht wird mehr sein und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also es ist trotzdem immer noch in den Menschen angelegt. Der Mensch, der soll herrschen über diese neue Schöpfung. Das ist sein Auftrag. Und das ist das, was wir jetzt schon darauf hinarbeiten sollen. Der Mensch, der soll herrschen, der wird herrschen, der soll Gott repräsentieren, der wird Gott repräsentieren. Also warum kann der Mensch das jetzt immer noch? Die Antwort ist Vergebung. Wir können nochmal einen Neustart machen. Der Mensch, der hat es nicht gut gemacht. Aber wir können Vergebung bei Gott erlangen und nochmals einen Neustart machen. Und in der Kraft von Gott können wir es hier in der Erde, hier auf der Erde, können wir Gott repräsentieren und herrschen auf eine gewisse Weise. Und dann in der neuen Schöpfung in einer vollkommenen Art und Weise. Und das hat Bedeutung für uns weiterhin. Der Mensch, der soll Gott repräsentieren. Gott hat das Konzept nicht aufgegeben. Er will trotzdem mit den Menschen arbeiten, auch wenn sie es schon wieder und schon wieder und schon wieder nicht geschafft haben. Und in den Briefen, das Prinzip genommen und gesagt, herrscht auf eine gute Art und Weise, also herrscht in euren Settings, in denen ihr seid, geht da in einer guten Art und Weise mit euren Hierarchien um. Und dann wird immer wieder diese Begründung gebracht, weil ihr die neue Schöpfung beherrschen sollt. Wie könnt ihr untereinander so Streitigkeiten irgendwie da, es gibt ein Beispiel, vor Gericht austragen, Christ gegen Christ, vor Gericht. Und eigentlich solltet ihr über die neue Schöpfung richten können. Also es ist wie so, dass hey, ihr seid Repräsentationsfiguren. Benehmt euch gefälligst entsprechend, sagt die Bibel. Herrsche ich, indem ich diene? Herrsche ich mit dem Ziel, die Erde und die Menschen um mich herum zum Florieren zu bringen? Was vermittle ich für ein Bild von Gott? Wie repräsentiere ich ihn? Bin ich ihm nahe? Das Beispiel vom König mit dem Fürst. Bin ich Gott nahe, um ihn angemessen repräsentieren zu können? Bin ich ihm nahe? Und hey, um Gott nahe zu sein, gibt es noch etwas, dem messen wir vielleicht manchmal nicht so viel Bedeutung zu. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und Paulus schreibt über das Abendmahl im 1. Korinther 10, Vers 16. Der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, ist er nicht Teilhabe am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Teilhabe am Leib Christi? Hey, Abendmahl ist so Konzentrat, ist so Sirup von der Gemeinschaft mit Jesus, um Gott nahe zu sein. Und beim Nehmen, hey, denk daran, wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen und es nehmen, dann denk daran, hey, Jesus hat das gemacht, dass er gestorben ist, er hat das gemacht, um die ganze Welt zu retten, damit sie so ist, wie sie sein sollte. Damit die Welt florieren kann, die Menschen auf ihr, damit du florieren kannst. Damit du Vergebung haben kannst. Damit du in deiner Bestimmung leben kannst, so wie du, mit welchem Gedanken du geschaffen worden bist. Damit du in dieser Bestimmung leben kannst, obwohl du es nicht verdienst. Überleg dir das, wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen. Denk darüber nach, hey, was hat Jesus da eigentlich für mich getan? Wir machen das mit dem Abendmahl, wie wir es gewohnt sind. Es hat verschiedene Tische, dort hinten hat es auch einen. Ich lese zuerst die Einsetzungsworte, dann könnt ihr zu diesen Tischen gehen, könnt euch Brot und Traubensaft nehmen. Geht wieder an den Platz und dann nehmen wir es alle gemeinsam am Platz miteinander ein. Das Abendmahl ist freiwillig. Und wenn du Jesus als deinen Herrn anerkannt hast, dann kannst du das Abendmahl nehmen. Hey, das Abendmahl ist, wenn du jetzt vielleicht auch gemerkt hast, hey, ich habe da vielleicht was nicht gut gemacht. Das Abendmahl, das spricht dir Vergebung zu. Dann kannst du das Abendmahl nehmen und für dich als Zeichen der Vergebung, die Jesus für dich erkauft hat. So, ich lese jetzt die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11, Vers 23. Ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich auch an euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach: Dies ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Blut, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Danke Gott für das, was du getan hast, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast, damit wir Vergebung haben können. Und noch mehr, dass wir Gemeinschaft haben können mit dir. Und dass wir dadurch auch in dieser neuen Schöpfung leben können. Danke für das, was du getan hast, für deine riesengroße Gnade. Ja, schenk du jetzt dieses Wunder, dass wir in diesem Abendmahl deine Gemeinschaft erfahren können. Amen.